Ich denke tatsächlich, Menschen sind sehr erfinderisch, gerade in einer Notsituation. Wir haben ja nicht umsonst das Sprichwort Not macht erfinderisch. Ich bin sicher, dass wir aus dieser Krise mit einem enormen Innovationsboom rauskommen werden, der uns helfen wird, das auch zu überwinden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Sie ist eine der bekanntesten Ökonomen in Deutschland. Monika Schnitzer ist Expertin für Wettbewerbspolitik und Innovationsökonomik an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Und sie ist eine der 5 Wirtschaftsweisen. Das heißt, sie berät zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen. Wie es um das Geschäftsmodell Deutschlands angesichts der vielen akuten Krisen steht, welche Folgen die Inflation für die deutsche Wirtschaft, für Unternehmen, aber auch für das Leben von uns Menschen hat und warum am Ende trotz allem noch ganz viel Grund für Optimismus besteht. Das bespreche ich heute mit Monika Schnitzer hier im großen Interview. Und in dieser Zeit erklärt sie außerdem, warum die starke Stellung von Tech-Konzernen wie Facebook und Google immer wieder auch Innovationen behindert. Und dafür zieht sie einen hochinteressanten historischen Vergleich.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Monika Schnitzer. Hallo Frau Schnitzer.
Ich grüße Sie.
Sie gehören ja zu den 5 Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen als unabhängiges Gremium beraten sollen. Lassen Sie uns doch mal mit einer Standortbestimmung beginnen. Wenn Sie den Zustand der deutschen Wirtschaft in einem Satz beschreiben sollten, wie würde der lauten?
Überdenkenswert.
Es wird ja
das ist jetzt nur ein Wort.
Absolut. Ja, genau. Damit kann man arbeiten. Es wird ja viel über und gleich anschließend daran über historische Parallelen gesprochen zwischen der aktuellen Situation und Situationen, die wir schon mal erlebt haben. Kann man das überhaupt? Ist die aktuelle Situation der deutschen Wirtschaft vergleichbar mit irgendeiner, die wir schon mal hatten?
Historische Vergleiche hinken immer, aber wenn man tatsächlich jetzt mal einen Vergleich sucht, dann würde ich an die Ölpreiskrise denken in den 70er Jahren. Und das ist deswegen auch ein guter Vergleich, weil man da auch einiges lernen kann aus dem Umgang mit der Ölpreiskrise. Da kann ich später gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Überdenkenswert hatten Sie gesagt. Lassen Sie uns mal anfangen zu denken. Was meinen Sie damit genau?
Nun, was hat unsere Wirtschaft in den letzten Jahren ausgemacht? Wir haben ganz stark von der Globalisierung profitiert. Deutschland ist ein Land, was wie kein anderes international extrem stark verflochten ist. Wir importieren sehr viel, wir exportieren sehr viel. Wir importieren, weil wir auf die Weise letztlich billige Arbeitsleistung importieren. Wir lassen anderswo fertigen, wo die Arbeitskraft günstiger ist. Aber nicht nur das, wir importieren auch durchaus Hochtechnologiegüter aus anderen Ländern. Wir importieren auch Vorprodukte aus anderen Ländern. Das ist etwas, was wir dann wiederum für uns verarbeiten und dann wieder exportieren. Insofern ist das ein Modell, von dem wir sehr profitiert haben. Wir haben an der Stelle, gerade bei den Exporten, auch sehr davon profitiert, dass in der Zeit der Europäischen Währungsunion wir einen günstigen einen günstigen Euro hatten, also letztlich einen schwachen Euro, schwächer als wir das gehabt hätten, wenn wir nur mit der deutschen D-Mark agiert hätten. Gerade auch das hat unsere Exporte sehr beflügelt.
Ja. Und das, was Sie sagen, beschreibt man ja mit einer Zahl ganz gut. Ökonomen, Ökonominnen wie Sie arbeiten ja mit dem sogenannten Offenheitsgrad. Das beschreibt ja Im- und Exporte gemessen am BIP. Und dieser Offenheitsgrad der deutschen Wirtschaft lag zuletzt bei über 80%. Ich glaube, vor 15 oder 20 Jahren lag er noch bei 40%. Da sieht man eben auch, wie sich das diese Entwicklung vollzogen hat, in was für kurzer Zeit. Was sind jetzt die Folgen davon? Und wenn man auf die nächsten Monate schaut, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken blicken Sie auf die nächsten Monate?
Nun, es ist ganz klar geworden, dass wir unsere Lieferketten, also unsere internationale Verflechtung an der Stelle auch überdenken müssen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil wir festgestellt haben, manchmal geht was schief, man unterbricht die Lieferketten. Das kann jetzt an sowas wie der Pandemie liegen, das kann an sowas wie kriegerische Auseinandersetzung liegen. Und dann muss man damit umgehen, man muss auf so etwas vorbereitet sein, das waren wir bisher nicht. Das wird in Zukunft heißen, wir brauchen Lagerhaltung. Unternehmen müssen Lagerhaltung betreiben, nicht mehr diese Just-in-Time-Production. Und man muss vor allen Dingen auch die Lieferketten sehr stark diversifizieren. Das gilt also für den Input, aber es gilt natürlich auch für den Output. Wenn wir so stark abhängig sind von einzelnen Ländern, in die wir exportieren, China wäre jetzt ein solches Land, dann ist auch das ein Problem. Wir brauchen also auch andere Märkte. Auch da müssen wir diversifizieren.
Wir wollen es nachher natürlich nochmal weiter vertiefen, wie das eigentlich konkret aussehen kann. Aber bevor wir das tun, doch nochmal die Frage auf die nächsten Monate und vielleicht 2-3 Jahre. Kann dieses Modell überhaupt so weiter funktionieren oder müssen wir uns jetzt erstmal damit abfinden, dass der Wohlstand in Deutschland erstmal zurückgehen wird?
Nun, aktuell, ganz aktuell, sind wir natürlich vor allem mit den hohen Energiepreisen konfrontiert. Und die kommen natürlich jetzt tatsächlich aus dieser kriegerischen Auseinandersetzung, aus dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, aus den zurückgegangenen Gasimporten und den massiv gestiegenen Energiepreisen. Das ist nicht nur Gas, das gilt auch für Öl, das gilt auch für Kohle. Wir müssen ja jetzt auch substituieren. Das schlägt sich dann durch auf den Strommarkt. Jetzt muss man sich fragen, ist das ein vorübergehendes Phänomen oder wird uns das länger beschäftigen? Es ist sicherlich ein Phänomen, was nicht in wenigen Wochen weggehen wird. Gerade was Gaspreise angeht, werden wir damit rechnen müssen, dass sich das noch etwas hält. Ich rechne hier mit einem Zeitraum von 2 Jahren. Wir brauchen nämlich so lange, bis die Alternativen dann wirklich in großem Umfang wirken. Was sind die Alternativen? Flüssiggasimporte. Dafür müssen wir die entsprechenden Infrastrukturen aufbauen. Wir brauchen die Terminals, die jetzt geplant sind und dann auch bereitgestellt werden sollen. Und wir brauchen natürlich das entsprechende Angebot. All das wird passieren, aber das dauert wahrscheinlich so um die 2 Jahre.
Aber wenn dass ich da einhake, aber wenn wir auf die nächsten 2 Jahre schauen, ich finde, das ist fast eine optimistische Einschätzung, denn es ist ja klar, dass LNG, also Flüssiggas, viel teurer sein wird als das Pipeline-Gas, das früher aus Russland gekommen ist. Und wenn Deutschland und wenn Europa jetzt viel stärker Flüssiggas einkauft, dann wird es auch knapper auf dem Weltmarkt. Das heißt, wir müssen uns doch eigentlich auf dauerhaft hohe Gaspreise einrichten. Und das hieße doch, dass diese Situation, die Sie anfangs beschrieben haben, erstmal ja sozusagen zementiert wird, oder?
Das war genau der Punkt, an dem ich gerade weitermachen wollte, nämlich ich gehe nicht davon aus, dass wir in 2 Jahren wieder beim Vorkriegsniveau der Preise sein werden. Ganz sicher nicht. Und das haben Sie eben gerade schon genau richtig gesagt. Die Flüssiggasimporte, die sind natürlich teurer. Ich rechne schon damit, dass das Angebot steigen wird. Und trotzdem werden die teurer sein, weil wir eben die Transportkosten haben. Wir brauchen die Verflüssigung des Gases und dann wieder die Regasifizierung. Das alles bringt Zusatzkosten mit sich. An der Stelle ist aber wiederum interessant zu fragen, ist das jetzt vor allen Dingen wichtig, wie hoch die absoluten Preise sind oder ist das wichtig, wie hoch die relativen Preise sind, wenn wir über das Geschäftsmodell der Zukunft nachdenken?
Sagen Sie mal kurz, relative Preise, absolute Preise, vielleicht für Nicht-Ökonominnen, was?
Genau, also wenn wir alle mit den gleichen hohen Preisen, den gleichen hohen Energiepreisen konfrontiert sind, dann sind wir oft letztlich alle ärmer. Wir müssen natürlich dann dafür sorgen, wie wir Energie sparen können. Das können wir gleich noch diskutieren, aber dann wird es zumindest keine große Wanderungsbewegung zwischen den einzelnen Ländern geben. Dann haben die Unternehmen auch keinen großen Anreiz, in andere Länder umzuziehen. Wenn es relative Änderungen sind, also wenn es nur bei uns dauerhaft teurer ist, aber in den USA zum Beispiel nicht, dann ist das schon was anderes. Und in gewissem Umfang wird das ein dauerhafter und für alle hoher Preis sein, weil, wie gesagt, mehr über Flüssiggas passieren wird. Das ist teurer. Aber Deutschland wird eben doch auch noch etwas teurer Gas einkaufen als die USA, die es eben selbst produzieren, keine Transportkosten haben. Insofern,
Etwas ist natürlich noch eine Untertreibung, wenn man sich auf die aktuellen Zahlen, anschaut, sieht man ja, dass Unternehmen in Deutschland 9-mal so viel für Gas bezahlen als Unternehmen in den USA. Und das ist ja, ich meine, die hohen Energiepreise in Deutschland sind ja nun schon ein Trend, der über viele Jahre weitergeht. Ich würde an der Stelle kurz einen Cut machen. Wir müssen nachher nämlich darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, welche Branchen dann dauerhaft in Deutschland eigentlich noch eine Chance haben und wie so ein Geschäftsmodell aussehen kann. Ich hätte aber nochmal zwei allgemeine Fragen und würde gern dann zu Ihnen erstmal persönlich kommen. Allgemein nochmal. Jedes Jahr im November veröffentlichen die Wirtschaftsweisen ja einen viele hundert Seiten starkes Prognosedokument zur wirtschaftlichen Lage dieses Landes. Das kann natürlich nicht wahnsinnig aktuell sein. Ist das eigentlich noch zeitgemäß in einer Zeit, in der, naja, man kaum noch vorherzusagen ist, was eigentlich nächste Woche die Lage sein wird?
Wir sind zurzeit tatsächlich in einer wirklichen Sondersituation. Eigentlich ist die Idee von einem solchen Gutachten, eine Prognose abzugeben und gleichzeitig bestimmte Themen sehr intensiv aufzuarbeiten, die es verdienen und wichtig sind, aufgearbeitet zu werden. Momentan zum Beispiel beschäftigen wir uns durchaus genau mit diesen Fragen, was bedeutet es für unsere Industrie, wenn die Energiepreise dauerhaft höher sein werden. Gleichzeitig würde man aktuell gerade jede Woche mit den neuesten Erkenntnissen nach draußen gehen und über die neuesten Fragen nachdenken und Beiträge leisten. Das ist in einem solchen Gremium, so wie es aufgesetzt ist, aktuell gar nicht möglich, weil wir nicht 24 Stunden nur zusammensitzen und über diese Dinge nachdenken. Anders als zum Beispiel der Council of Economic Advisors in den USA. Mhm. Insofern ist das ein Spagat, den man hier betreibt. Man versucht, beides etwas zu bedienen. Aber diese intensiven Analysen sind schon wichtig, weil sie einem dann doch das Material geben, um dann auch für weitere Überlegungen im nächsten Jahr die entsprechenden Zahlen und Materialien zu haben.
Aber nur kurz die Frage, da gab es ja eine Debatte auch in den letzten Tagen darüber, sollte sich dieses Gremium weiterentwickeln, eben nach einem US-Vorbild zum Beispiel?
Also was sicherlich eine überlegenswerte Entwicklung wäre, Möglichkeiten zu schaffen, sich kurzfristig zu bestimmten Themen zu äußern. Mhm. Aber dafür müssten wir uns auch untereinander entsprechend organisieren und das wird auch eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und da ist die Frage, ob wir das alles im gleichen Umfang jetzt leisten können.
Aber die Debatte läuft natürlich. Sicher. Ich bin selbst Volkswirt, vor vielen Jahren jedenfalls mal studiert und verfolge schon seit einigen Jahren, dass das Interesse an Ökonomie und den Stimmen von Ökonomen eigentlich permanent zugenommen hat. Ich habe das Gefühl, die sitzen so viel wie noch nie in Talkshows. Sie sieht man ja auch sehr oft. Stimmt das oder trügt der Eindruck?
Ich glaube, das hat ganz stark mit der Finanzkrise angefangen. Damals sind einerseits die Ökonomen beschimpft worden, weil es hieß, die haben das alles nicht vorhergesehen, aber gleichzeitig sind sie auch gefragt worden, was kann man denn jetzt tun? Und so ist das in den letzten Krisen eben tatsächlich immer stärker der Fall gewesen. Pandemie war natürlich genau eine solche Krise, wo wir gefragt waren und selber gerungen haben mit entsprechend richtigen Konzepten und jetzt natürlich erst recht.
Gerungen wird natürlich mit Ihnen dann auch, wenn ich so an die Reaktion von Olaf Scholz denke, der in einer Talkshow sehr scharf auch die Diskussion von Ökonominnen und Ökonomen diskutiert hat, die sich Gedanken darüber gemacht hat, ob das Gas nun im nächsten Winter reichen könnte oder nicht beim Gasembargo. Wie ist das bei Ihnen angekommen, diese dann doch ungewohnt scharfe Kritik vom Bundeskanzler?
Ich erkläre mir das aus der Situation heraus. Vielleicht war die Wortwahl nicht so glücklich, aber gleichzeitig kann ich sehr gut verstehen, dass wir doch da sehr unterschiedliche Rollen einnehmen. Als Ökonomen sind wir gefragt, zu analysieren und ökonomische Zusammenhänge zu überprüfen und darzustellen. Als Politiker muss man am Ende Entscheidungen fällen und da kommt natürlich mehr zum Tragen als nur eine ökonomische Analyse. Da muss man sich auch fragen, ist das politisch vermittelbar? Wer trägt da welche Kosten? Typischerweise machen wir als Ökonomen wenig Gedanken über Verteilungsaspekte. Wen trifft es mehr, wen trifft es weniger? Mhm. Und das ist etwas, was die Politik natürlich im Auge behalten muss.
Aber die Politik genau diskutiert zwar viel darüber, aber am Ende werden dann doch immer die zukünftigen Generationen belastet. Aber das ist ein anderes Thema.
da machen wir mal eine neue Sendung dazu.
Genau. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal über Ihre eigene Geschichte sprechen. Sie kommen ja aus der Nähe von Mannheim, wenn ich das richtig erinnere.
Ja,
und das heißt,
genau.
Sie hätten schon als Kind tonnenweise schwere Wälzer aus der Bibliothek getragen. Wie sind Sie dann eigentlich zur Volkswirtschaft gekommen?
Ja, tatsächlich habe ich mich immer sehr für Geschichte interessiert, für historische Zusammenhänge eben auch.
Also schon als Kind?
Als Kind, das war genau mein großes Thema. Und ich habe immer versucht zu verstehen, wie kommt es zu Revolutionen, wie kam es zur industriellen Revolution, wie kam es zur Revolution in Frankreich, das ist ja ganz unterschiedliche Revolution.
Ja.
Und als ich mir dann überlegt habe, lohnt es sich das zu studieren oder was müsste man eigentlich wirklich verstehen, ist mir klar geworden, da hängt doch ganz vieles an der Wirtschaft. Ich kann da Marx zitieren, aber das kann man natürlich auch anders herleiten. Das heißt, am Ende hat es mich interessiert, den wirtschaftlichen Ursprüngen von ja, der Entwicklung der Gesellschaften auf den Grund zu gehen. Und das hat mich tatsächlich in die Ökonomie gezogen.
Das ist ja gerade ein Blickwinkel, der aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Aber erinnern Sie sich so an vielleicht an eine Geschichte, an ein Ereignis oder irgendeinen historischen Vorgang, bei dem Ihnen das erste Mal klar geworden ist, bei dem Ihnen das aufgefallen ist?
Ja, die Frage war immer, wer hat überhaupt Zugang zu Möglichkeiten, sich zu entwickeln? Wie hängt es davon ab, ob ich Zugang zu Bildung habe? Wie hängt es davon ab, ob ich Zugang zu Kapital habe, um ein Unternehmen aufzumachen? Welche Rolle spielt der Wettbewerb? Wettbewerb ist letztlich das Thema, was mich dann im Studium auch besonders fasziniert hat, womit ich mich am Anfang ganz viel beschäftigt habe. Und jetzt nach vielen Jahren bin ich eigentlich wieder bei diesem Wettbewerbsthema angekommen.
Lassen Sie uns noch kurz bei Ihnen als Mädchen, als junge Frau anfangen. Sie haben sich für Geschichte interessiert. Wann kam so der Moment, dass es doch Ökonomie wurde? War es dann kurz vor dem Studium?
Ja, genau. Es war tatsächlich beim Studium, als ich mich dann gefragt habe, wenn ich wirklich die Welt verändern will, solche Ansprüche, nicht weniger wollte ich damals, solche Ansprüche habe ich gehabt, dann war die Frage, kann ich das mit einem Geschichtsstudium besser machen oder mit einem Ökonomiestudium?
Aber heute wollen Sie die Welt nicht mehr verändern.
Ich will die Welt immer noch verändern, deswegen sitze ich doch jetzt hier. Ich hoffe, dass das etwas bewegt. Also natürlich will man doch mit dem, was man gelernt hat und worüber man nachgedacht hat, auch in irgendeiner Weise etwas dazu beitragen. Das sehe ich gerade als meine Pflicht geradezu an. Ich habe die Chance gehabt zu studieren, ich habe die Chance gehabt, vieles zu lernen und irgendwo sollte es auch dazu dienen, dass man davon etwas weitergibt.
Und Sie haben dann sehr schnell auch Karriere gemacht, aber haben es ja trotz allem geschafft, Kinder und Karriere unter einem Hut zu bringen. Das diskutieren wir übrigens auch mit Männern, das ist also keine Frage, die wir nur Frauen stellen. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Sie haben nämlich mit Ihrem Mann zusammen studiert, da haben Sie ihn kennengelernt, waren dann zusammen in Harvard, Stanford und Yale, wenn ich das richtig sehe. Das muss man zusammen erstmal schaffen. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie gegenseitig die schärfsten Kritiker oder unterstützen Sie sich gegenseitig? Wie läuft das ab?
Tatsächlich ist das ein großes Privileg, wenn man mit jemandem zusammen ist, der versteht, worüber man nachdenkt und sich für die gleichen Themen interessiert. Ich höre das oft von anderen, die sich da vielleicht schwerer tun, entsprechende Gesprächspartner zu finden. Natürlich spricht man mit Kollegen, aber für uns ist das ein großes Privileg. Wir interessieren uns für die Themen, wir diskutieren beim Frühstück, beim Abendessen,
ja,
bei allen möglichen gelegenen langen Autofahrten.
Und springt das auf die Kinder schon über?
Unbedingt, ja.
Der Sachverständigenrat hat ja tatsächlich jetzt eine schwierige Zeit hinter sich. Anderthalb Jahre war unterbesetzt. Lange gab es nur 3 Mitglieder statt 5. Das hat dann dazu geführt, dass es zum Beispiel auch zu Themen, die generell in Deutschland, aber auch innerhalb der Ampel diskutiert wurden, zum Beispiel der Schuldenfrage, gar keine eindeutige Position gab. Wie wertvoll ist dann dieses Gremium eigentlich noch wie wertvoll ist, was die Wirtschaftsweisen sagen, wenn das so eine schwierige Konstellation war?
Es war sicherlich keine glückliche Situation, dass wir unterbesetzt waren, einfach auch schon von der Kapazität her. Man hat einfach gar nicht so viel Kapazität, um über alle Themen so intensiv nachzudenken und die zu bearbeiten. Und es fehlt natürlich auch die Gruppe, in der man sich da austauschen kann. Wenn man am Ende nur noch mit sich selbst diskutiert oder eben nur noch einen ganz kleinen Kreis, dann ist da nicht mehr viel Diskussion. Insofern bin ich sehr glücklich darüber, dass wir jetzt wieder zu 15 nächste Woche treffen wir uns zum ersten Mal. Und dann werden wir natürlich auch all diese Themen angehen. Ich will aber dazu sagen, ich glaube, es ist gar nicht immer zentral, dass man jetzt eine einheitliche Meinung hat. Das erreicht man ganz leicht, indem jetzt alle gleich sind. Wenn man so berufen würde, dann wäre das einfach. Aber dann hat man halt auch vielleicht nicht das Spektrum abgedeckt, was auch in der Wissenschaft diskutiert wird. Und deswegen würde ich denken, ein Gremium, was erstmal intern auch ringt mit sich und den Themen, das sollte eigentlich dann auch gut transportieren können, wo genau es Vor- und Nachteile gibt. Und bei allen Regeln, über die wir hier sprechen, gibt es Vor- und Nachteile. Und das ist für die Politik oder die Öffentlichkeit vielleicht nicht immer schön. Man möchte gerne eine Wahrheit haben. Aber am Ende muss man schon auch immer das Gesamtbild sehen.
Vielleicht ist die Welt auch komplexer als dafür, dass es eine Richtung nur noch gibt. Ich würde mir wünschen, dass Sie uns mal ein bisschen an der Hand nehmen und mal erklären, wie das eigentlich so abläuft, so ein Tag. Und Sie setzen sich da zusammen und diskutieren. Auf der theoretischen Ebene haben wir das alles verstanden. Aber wie läuft so ein Tag ab? Wir wissen jetzt von Twitter, Frau Grimm geht dann morgens joggen. Und dann trifft man sich hinterher und dann setzt man sich zusammen. Und also wie funktioniert das? Wie kommt da Diskussionen zustande? Wie nähert man sich den großen Themen? Vielleicht nennen Sie mal ein Beispiel, ohne jetzt vielleicht Geheimnisse zu verraten, die Sie nicht verraten dürfen. Können Sie natürlich
also
auch, aber.
Wir werden uns im nächsten Gutachten zum Beispiel mit dem Thema Fachkräfte beschäftigen. Mhm. Und man bespricht eben am Anfang des Jahres, was sind große Themen, die aktuell sind. Jetzt im Januar haben wir natürlich den Krieg noch nicht gesehen, auf den haben wir dann auch reagiert, deswegen auch. Energie wird auch ein Thema sein, aber Fachkräfte ist ja nun ein Thema, was uns schon länger beschäftigt. Mhm. Und dann fängt man an zu recherchieren. Wir haben einen großen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann auch inhaltlich vorbereiten, recherchieren, mit anderen sprechen. Wir haben Anhörungen zu diesen Themen. Und dann fängt man an, eine erste Gliederung aufzusetzen und die wird dann eben diskutiert in verschiedenen Runden.
Und dann gibt es richtig auch mal Streit zu Interpretationen von Zahlen oder...
Natürlich gibt es heftige Diskussionen an manchen Stellen, ja, wie man etwas einschätzen soll und insbesondere natürlich darüber, welche Schlüsse man daraus ziehen soll. Und
dann lassen Sie uns doch mal versuchen, gerade bei diesem Thema Fachkräfte mal eigene Schlüsse hier zu ziehen. Ich stelle mal die These in den Raum, dass die aktuelle Fachkräftekrise eine der größten Krisen ist, die im Moment total unterschätzt wird, weil heute viele Unternehmen freie Stellen überhaupt nicht mehr besetzen können. Jetzt steigt vielleicht ein bisschen die Arbeitslosigkeit in den nächsten Wochen und Monaten durch die aktuelle Krise, aber da wird sich mittelfristig nichts dran ändern. Wir werden einen dramatischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt sehen, weil wir große Alterungswellen haben in den nächsten Jahren und das wird eins der großen Wachstumsprobleme für dieses Land in den nächsten 10 Jahren. Richtig oder falsch?
Es wird eine Herausforderung, ob es ein Problem wird, das hängt davon ab, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen. Da werde ich gleich ein paar Vorschläge machen.
Dann machen Sie mal.
Also vielleicht sollte man sich erstmal klar machen, warum haben wir dieses Fachkräfteproblem? Wir haben zu wenig Kinder bekommen, so ist es einfach. Ne? Mhm. Die Babyboomer-Generation, die jetzt dann bald in Rente gehen wird, hat schlicht und einfach zu wenig Kinder bekommen, sodass wir die Erwerbspersonenzahl nicht konstant halten können. Die wird in den nächsten 15 Jahren um die 7 Millionen zurückgehen, die Erwerbspersonenzahl, wenn es keine Veränderungen im Verhalten gibt, also beispielsweise mehr Arbeitsangebot von Frauen, die momentan viel in Teilzeit arbeiten, ja. Andere Arbeitsangebote auch. Um das aufzufangen, müsste man zum Beispiel Zuwanderung haben, aber um das aufzufangen, müsste man Zuwanderung haben von netto 400.000 pro Jahr. Wenn ich sage netto, dann heißt das, es kommen immer jedes Jahr welche dazu, es gehen aber auch wieder welche weg. Im Schnitt sind das pro Jahr von allen ausländischen Mitbürgern in Deutschland, sind es ungefähr 10%, die wieder weggehen. Also das heißt, um 400.000 netto mehr jedes Jahr zu haben, müssen ungefähr 1,5 Millionen Menschen einwandern. Das ist jetzt nicht nur Leute auf dem Arbeitsmarkt, das ist auch Kinder und Omas und alle drum, alles zusammen. Das ist eine so stolze Zahl, dass das wahrscheinlich nicht erreichbar sein wird.
Und das liegt nämlich auch daran, dass die Herkunftsländer ja eine ähnliche demografische Entwicklung durchmachen. Kommen ja viele aus Südeuropa, Osteuropa und so. Und auch in vielen dieser Länder gibt es ja so eine Entwicklung. Plus, die haben auch Vollbeschäftigung, oder?
Ganz genau. Also so aus diesen Ländern kamen eben gerade nach der Finanzkrise ganz viele. Aber das ist jetzt nicht mehr das Thema. Und wie Sie sagen, die haben genau das gleiche demografische Problem. Also da würden wir unser demografisches Problem ja nur dahin exportieren. Das können wir eigentlich gar nicht verantworten. Die müssten also aus Ländern außerhalb Europas kommen, die noch sehr viel mehr Kinder haben. Das ist aber...
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Ja, das könnte aus asiatischen Ländern sein. Aus südamerikanischen
China,
Ländern.
Aber selbst China, ne? Ich meine, die Frage ist, ob dann so viele von da kommen würden. Aber aus China, selbst China hat ja dieses demografische Problem.
Ganz genau.
Indien hat man ja viel versucht, da sind alle Programme bisher gescheitert. Also das heißt, ist diese Hoffnung auf Fachkräfte nicht eine Illusion?
Also das alles nur über Zuwanderung zu lösen, ist in der Tat eine Illusion. Deswegen müssen wir auch andere Lösungen ins Auge nehmen. Da war jetzt ein Thema, ich habe es eben schon genannt. Man kann versuchen, mit den Menschen, die hier sind, doch das eine oder andere noch an Potenzial zu wecken. Das waren die Frauen, über die ich eben gesprochen habe. Da braucht man natürlich auch entsprechend bessere Betreuung von Kindern, damit das überhaupt darstellbar ist. Es wäre jetzt auch an der Zeit, denke ich, oder jedenfalls eine offensichtliche Option, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln, ob man über zumindest temporäre Ausdehnung der Arbeitszeit nicht nachdenken sollte. Und damit meine ich flexible Arbeitszeiten, dass man sagt, in einer bestimmten Lebensphase bin ich bereit, um auch 42 Stunden die Woche zu arbeiten, vielleicht sogar 45 mit entsprechender Bezahlung natürlich, weil ich jetzt vielleicht gerade etwas aufbaue, ein Häuschen kaufen möchte und wirklich auch das Geld gut brauchen kann. In einer anderen Phase möchte ich vielleicht nicht so viel arbeiten und dann reduziere ich das. Also hier flexiblere Verträge, auch in Tarifverhandlungen ausgehandelt, könnte auch ein Beitrag sein.
Glauben Sie, angesichts der Struktur des deutschen Arbeitsmarkts und der mächtigen Stellung der Gewerkschaften, dass das überhaupt realistisch ist, sowas zu verhandeln?
Ich meine, wer die Zeichen der Zeit jetzt nicht sieht, ich weiß nicht, was es noch braucht, um klarzumachen, dass sich da etwas bewegen muss. An der Stelle übrigens sehe ich eben vor allen Dingen die Arbeitgeber in der Pflicht, etwas dafür zu tun, dass sie die Arbeitskräfte bekommen. Und das sieht man ja auch schon. Man sieht in Unternehmen, dass sie sich deutlich stärker auch bemühen müssen, Beschäftigte zu finden, indem sie attraktivere Arbeitsplatzbedingungen anbieten. Das sieht man in Unternehmensberatungen, genauso wie in Handwerksbetrieben, die jetzt Azubis suchen.
Ja.
Insofern, also an der Stelle muss ich schon auch was tun und bei manchen Betrieben tut sich auch schon was.
Das sind alles Vorschläge, die ich persönlich sehr gut finde und über die man unbedingt diskutieren sollte. Allein diese dramatische Lücke, die Nettolücke von 400.000, die Bruttolücke von über 1 Million, müsste nicht eigentlich die Wirtschaft, müssten wir als Land uns nicht eigentlich eingestehen, wir werden das Problem überhaupt gar nicht am Ende mit Menschen lösen können, sondern wir werden das nur lösen, wenn wir viel, viel schneller automatisieren. Wenn die Roboter, vor denen alle vor 10 Jahren noch Angst hatten, wenn die viel schneller kommen, um all die Jobs zu übernehmen, die eben nicht mehr von Menschen gemacht werden können, weil sie einfach nicht da sind.
Das ist genau das richtige Stichwort. Sie nehmen es mir vorweg. Ist tatsächlich so. Wir haben bisher immer die Diskussion geführt, Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze, Roboter vernichten Arbeitsplätze. Aber aktuell ist es ja eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Unterstützung, um die Beschäftigten, die wir noch haben, effizienter, produktiver zu machen. Das übrigens erlaubt uns dann auch, ihnen höhere Löhne zu zahlen. Das ist also genau der Weg, in den wir gehen müssen. Und jetzt kann man sich das an einem Beispiel sehr schön veranschaulichen. In der Automobilbranche wird viel darüber geredet, dass wenn wir umstellen vom Verbrennermotor zum Elektromotor, dass dann viele Beschäftigte nicht mehr gebraucht werden, weil es einfach weniger Menschen braucht, um einen Elektromotor herzustellen als einen Verbrennermotor. Es werden also in den nächsten Jahren, wenn wir diesen Übergang dann endlich schaffen, viele Menschen freigesetzt in ihrer bisherigen Beschäftigung. Aber das sind ja hoch ausgebildete Menschen, wirklich sehr gut ausgebildete Fachkräfte, die wir sehr gut in anderen Bereichen brauchen, die dann eben andere Maschinen beispielsweise herstellen, die immer noch sehr gut von uns produziert und verkauft werden können. Also diese Potenziale müssen wir unbedingt nutzen und nicht immer nur darüber reden, wie schlimm es ist, von einer Technologie zur anderen zu wechseln und dass das Arbeitsplätze kostet oder vernichtet. Im Gegenteil, wir brauchen diese Menschen, wir können heilfroh sein, diese Effizienzmöglichkeiten zu nutzen.
Frau Schnitzer, es gibt nur ein Problem, denn um diese Technologien dann auch wirklich nutzen zu können und in breiter Fläche einzusetzen, braucht es halt eine ganz hohe Digitalkompetenz. Denn dahinter steckt natürlich nichts anderes als künstliche Intelligenz und Plattformkompetenz und so weiter und so fort. Wenn man sich aber ausgerechnet den Digitalisierungsgrad anschaut der deutschen Wirtschaft und vielleicht speziell im industriellen Mittelstand, dann ist die Kompetenz in dem Feld ja, gelinde gesagt, überschaubar. Und das könnte man mit vielen Studien belegen, das ist jetzt nicht so dahergesagt, da gibt es unterschiedlichste Untersuchungen. Also wie soll es dann passieren? Wer soll es machen? Welche Möglichkeiten sehen Sie da überhaupt? Oder ist es einfach ein schöner Traum und in 5 Jahren sprechen wir wieder und es ist immer noch ein Traum?
Also ich glaube, an der Stelle muss man schon auch mal klar ansprechen, dass hier die Unternehmen gefragt sind und dass die vielleicht das eine oder andere Unternehmen zumindest die Zeichen der Zeit da nicht richtig interpretiert haben.
Was meinen Sie damit?
Mittelstand, also reden wir über den Mittelstand. In der Tat, genau wie Sie sagen, es gibt Studien, wir haben im letzten Jahresgutachten dazu auch Zahlen gezeigt, der deutsche Mittelstand ist benutzt deutlich weniger als andere Unternehmen im europäischen Ausland digitale Technologien, digitale Geschäftsmodelle. Das heißt, die haben sich da bisher vornehm zurückgehalten. Jetzt kann man sagen, warum konnten die sich das leisten? Und einige von denen sind ja nun auch wirklich sehr, sehr gut gefahren. Das sind zum Teil Weltmarktführer für ihre Produkte. Und die haben sich gefragt, warum brauche ich das, jetzt da was umzustellen?
Das lief ja auch ohne.
Genau, die Auftragsbücher sind perfekt gefüllt. Ich komme gar nicht hinterher, da das alles abzuarbeiten. Was soll ich mich da auch noch um sowas kümmern? Und dann vielleicht noch der eine oder andere, der sich denkt, das macht dann mein Nachfolger, das muss ich mir nicht mehr antun, so kurz bevor ich das Unternehmen übergebe. Aber das rächt sich natürlich in dem Moment, wo eben Fachkräfte fehlen, wo es vielleicht doch Rationalisierungsvorteile bringen würde, zu digitalisieren. Wobei Digitalisierung mehr ist als nur Rationalisierung an der Stelle. Digitalisierung muss eben auch heißen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und genau das wird bisher auch zu wenig bedacht. Übrigens auch, wenn ich das noch dazu sagen darf, auch in den ganz großen Unternehmen. Viele große Unternehmen sind am Anfang genau so rangegangen, dass sie sich überlegt haben, was bringt mir Digitalisierung an der Rationalisierung. Letztlich kann ich mit dem Computer bessere Buchhaltung machen als vorher mit Stift und Papier. Und haben nicht wirklich darüber nachgedacht, was das auch an Möglichkeiten zu neuen Geschäftsmodellen bringt. Das sieht man daran schon allein, dass diese Digitalisierung typischerweise nicht auf Vorstandsebene angesiedelt ist, sondern immer so eine Stufe drunter. Das ist die Hilfsarbeit, die ich brauche, um das Unternehmen gut am Laufen zu halten, aber nicht das, was das Unternehmen in Zukunft ausmachen sollte.
In der Bundesregierung war es ähnlich in der Vergangenheit. Damit sind wir ja schon tief in der Diskussion über das deutsche Geschäftsmodell. Ich finde, Sie treffen da einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle, denn die deutsche Wirtschaft hat ja in den vergangenen 10, 15 Jahren wahnsinnig davon gelebt, Anlagen, Maschinen, Autos, Güter der chemischen Industrie weltweit zu verkaufen und eben genau nicht dieses digitale Lösungen, digitale Geschäftsmodelle und so weiter. Wenn wir uns jetzt mal auf auf das deutsche Geschäftsmodell konzentrieren. Vielleicht machen wir noch einmal kurz klar, was hat eigentlich die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren so stark gemacht? Ich würde mal eine These in den Raum stellen und lassen Sie uns das von da aus entwickeln. Meine These lautet, vieles, was uns in den vergangenen 15 Jahren stark gemacht hat, macht uns jetzt schwach. Das ist erstens die enge Anbindung, die enge Verknüpfung mit dem chinesischen Markt. Das ist alles viel schwieriger. China wächst nicht mehr, wie es mal gewachsen ist, will vieles jetzt selbst machen, fällt also möglicherweise zu großen Teilen aus in Zukunft. Zweitens, Deutschland hat Maschinen und Anlagen exportiert in alle Welt. Jetzt nimmt die Nachfrage möglicherweise ab. Ist im Moment eine These. Und drittens, generell der Welthandel, von dem Deutschland ja so abhängig ist, wie wir anfangs festgestellt haben, kühlt sich ja seit einigen Jahren schon ab. Und deswegen ist die deutsche Industrie, wie ja Ökonomen, wie Sie viel besser wissen, nicht nur seit 6 Monaten, sondern eigentlich schon seit einigen Jahren in einer Rezession. Wir haben ja schon vor Corona eine Industrierezession gesehen in Deutschland. So, und was bedeutet das jetzt für das deutsche Geschäftsmodell? Und von da aus entwickeln wir dann die Frage weiter, was könnte eigentlich ein künftiges Geschäftsmodell sein?
Also um gleich an dem Stichwort Geschäftsmodell und Digitalisierung nochmal anzuknüpfen, wir sehen das eben in der Automobilbranche beispielsweise sehr gut. In Zukunft wird die Wertschöpfung nicht mehr dadurch getrieben sein, dass ich da Ledersitze drin habe, einen perfekt eingestellten Verbrennermotor und tolle Spaltmaße, die perfekt abgestimmt sind, sondern es wird ganz wesentlich eben durch die Softwarekomponente getrieben sein. Und die stellen die deutschen Automobilhersteller bisher nicht selbst her. Also Volkswagen versucht das, BMW ist jetzt wieder auf das Android-Modell fokussiert. Letztlich hat noch keiner so richtig die Lösung gefunden, um sich das zu eigen zu machen und in dem Sinne dann auch das, was künftig einen großen Teil der Wertschöpfung ausmachen wird, selbst zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, hier rüber nachzudenken. Und wenn man vorher über Maschinen gesprochen hat, die Maschinen werden natürlich weiter gebraucht, aber auch an der Stelle wird natürlich in Zukunft vieles digitale Komponenten haben. Die Maschinen werden mit Sensoren ausgestattet sein, die alle möglichen Daten zurückspielen. Die entscheidende Frage wird dann sein, an wen spielen sie die Daten zurück und wer kann sie auswerten und daraus wiederum auch Geschäftsmodelle entwickeln. Industrie 4.0 wird viel geredet, es werden viele Hochglanzbroschüren erstellt, aber so richtig ja, als Geschäftsmodell, dass damit Geld verdient wird, sehe ich das noch nicht entwickelt. Und das sind genau die Themen, die man jetzt eigentlich angehen müsste, um dafür zu sorgen, dass wir eine Zukunft haben, die unseren Wohlstand so erhält, wie wir den bisher gewohnt sind.
Ich glaube, wenige unserer Hörerinnen und Hörer würden jetzt hier nicht zustimmen. Ich glaube aber auch, dass viele schon vor mehreren Jahren genau zu der Erkenntnis gekommen sind. So, das ist jetzt Fakt. Wir kommen bei diesem Thema nicht wirklich voran. Deswegen lassen Sie uns nochmal darüber sprechen. Was muss denn passieren, damit es endlich in die Richtung geht? Weil ich glaube, es ist total klar, weil die Daten existieren alle. Mit den Daten wird irgendwer irgendwann etwas machen. Und natürlich haben große Konzerne in den USA, in China das längst verstanden und haben auch große Datenkompetenz, eben vielleicht noch keine Industriekompetenz. Und das ist aus meiner Sicht ja die große Chance für die deutsche Wirtschaft. Also was muss passieren, damit es endlich losgeht, damit diese neue Welle der Digitalisierung, wie ich es immer bezeichne, wirklich auch genutzt wird von denen, die es betrifft, nämlich Industriebetriebe und generell große Unternehmen?
Ich glaube, da muss man an mehreren Stellen ansetzen. Es geht los mit Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Das sind die drei wichtigsten Sachen erstmal überhaupt. Nämlich schon Ausbildung in der Schule, im Kindergarten. Im Silicon Valley werden schon im Kindergarten die ersten Kinder herangeführt, irgendwelche kleinen Maschinchen zu programmieren, die dann irgendwelche lustigen Spiele mit ihnen spielen. Das ist letztlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen sehr früh ein Heranführen an diese digitale Welt. Ich weiß, viele Eltern sind da sehr skeptisch. Viele Lehrer lehnen das ab, auch weil sie selber damit eigentlich gar nicht gut zurechtkommen, selber gar nicht die Ausbildung haben. Aber das ist die neue Welt und wir müssen unsere Kinder dafür fit machen. Und zwar sehr früh. Das ist wie ein Konzertpianist, der fängt auch ganz früh an. Ein späterer, exzellenter Programmierer muss früh anfangen. Und Dafür brauchen Sie natürlich auch wiederum die Rahmenbedingungen, die Ihnen ermöglicht, gut zu agieren. Dafür braucht sie rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt, der wirklich seinen Namen verdient
im
Sinne
EU.
Von in der EU, genau, damit wir die Möglichkeit haben, in einem größeren Markt zu skalieren. Also was heißt das? USA, China, das sind ja die beiden Länder, die da am besten aufgestellt sind. Die haben einen großen Markt mit einheitlichen Gesetzen, mit vielen Kunden, Verbraucherinnen, die sie ansprechen können. Das hätten wir in Europa auch, wenn das einheitlich wäre, wenn wir alle auf die gleiche Weise ansprechen könnten, wenn überall die gleichen Regeln gelten würden, gleiche Standards, gleiche Normen. Also das ist etwas, wofür wir als EU sorgen müssen, damit wir diesen Rahmen haben. Mhm. Und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir es schaffen, diese Technologien auch selbst zu beherrschen. Wenn ein Thema mir momentan große Sorge macht im Zusammenhang mit China, dann, dass wir gerade bei diesen Technologien von China stark abhängig sind. Wir sind überhaupt sehr vom Ausland abhängig. Also,
was meinen Sie mit der Mobilfunktechnik, oder?
Ja, zum Beispiel, genau. Also wir exportieren weniger an digitalen Produkten, als wir importieren. Wir, auch wenn wir sagen, wir können doch eigentlich die Technologie gut, wir erfinden auch Sachen. Wir tun das weniger, als unserer Gewichtsklasse entspricht, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Also unser Anteil an diesen Technologien ist kleiner, als das Land an sich an Weltmarktanteil hat. Das heißt, wir sind da stark vom Ausland abhängig und unter anderem eben von China. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich kritischen Punkt. Angenommen, wir haben eine Entwicklung in China, wie wir sie jetzt in Russland erlebt haben. China greift Taiwan an und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie gehen wir damit um. Dann werden wir auf einmal feststellen, in unserem 5G-Netz sind ganz viele chinesische Bauteile verbaut von Huawei. Und dann wird die große Frage sein, wie sicher sind unsere Netze? Kriegen wir, wenn wir Sanktionen verhängen, in Zukunft noch Updates? Oder sind wir sogar zum Einfallstor, haben wir unser eigenes Einfallstor hier uns aufgebaut, mit dem China Cyberattacken fahren kann? Und das sollte uns jetzt wirklich zu denken geben.
Das heißt, Sie plädieren für Ausbau chinesischer Technologie aus kritischer Infrastruktur?
Das wird nicht so einfach sein. Da wird einiges zusammenbrechen, wenn wir das tun würden. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass man diese Infrastruktur einem Stresstest unterzieht. Also sich überlegt, wo genau sind wir anfällig. Das ist übrigens etwas, womit sich die Cyberagentur jetzt beschäftigt. Das ist ja eine Einrichtung, die in der letzten Legislaturperiode noch aufgesetzt worden ist, die für die Förderung von Innovation in diesem Thema Cybersecurity verantwortlich ist. Hm. Und die schaut sich zum Beispiel an oder will Aufträge vergeben für Software, die erkennt, wenn bestimmte Bauteile, die verbaut sind, etwas anderes machen als das, was sie eigentlich machen sollen. Um auf die Weise beispielsweise solche kritischen Bauteile besser kontrollieren zu können.
Da fragt man sich, warum wird sowas jetzt erst eingerichtet?
Ja, das ist richtig. Gut. Aber wir haben eben tatsächlich, und das geht uns jetzt bei China so ähnlich wie bei Russland, wir haben nicht wirklich China so als Bedrohung gesehen, dass es ist viel diskutiert worden, als das verbaut worden ist, ob man das tun sollte. Telekom hat sich auch erst lange zurückgehalten und irgendwann diese Zurückhaltung aufgegeben und dann doch einfach verbaut.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen.
Wir sind ja eingestiegen in diesen Part mit der Frage nach dem deutschen Geschäftsmodell. Wenn wir in die Zukunft schauen und fragen, wie das eigentlich aussieht, muss man, glaube ich, als erstes die Frage stellen, was wird es denn in Zukunft nicht mehr geben? Wir hatten anfangs das Thema der hohen Energiepreise und das würde ich jetzt gerne nochmal ganz klar verstehen wollen. Müssen wir uns damit abfinden, dass ganze Branchen verschwinden werden, wie ja schon einige fürchten, einfach weil die Gaspreise so hoch sind, dass bestimmte Dinge einfach in Deutschland nicht mehr passieren können? So, die Frage ist zum Beispiel, werden in Deutschland zukünftig noch nach Glasflaschen für Bier hergestellt? Das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Brauchen wir noch Stahlwerke? Brauchen wir noch Aluminiumhütten? Es gibt ja schon erste Vertreter in der Ökonomenzunft, aber auch in der Politik, die sagen, ist alles nicht so schlimm, das kann alles gehen, die Wirtschaft wird auch ohne weiter funktionieren. Stimmt das?
Also zwei Punkte dazu. Das erste, und da will ich jetzt nochmal auf das Beispiel Japan und Ölkrise zurückkommen. Das erste ist, wenn man solche hohen Energiepreise erlebt, dann fangen Unternehmen ja dann doch an, darüber nachzudenken, wie sie damit umgehen. Und das tun sie übrigens jetzt schon. Und was wir in Japan damals erlebt haben, ist, dass die Unternehmen sehr viel effizienter geworden sind. Die haben ihre Produktionstechnologien verändert, ausgetauscht, sind effizienter geworden. Es gab einen Boom an Innovationen. Das dauert eine Weile. Das werden wir jetzt nicht im Winter schon nutzen können. Aber das ist eine Möglichkeit, um damit umzugehen, mit diesen hohen Energiepreisen.
Die Frage stellt sich ja trotzdem, beim Stahlwerk ist dann irgendwann nicht mehr viel drin, effizienter zu werden. Und eigentlich kommen die großen Investitionen ja jetzt erst mit dem grünen Wasserstoff. Das sind ja auch nochmal Milliarden, die erforderlich werden. Also macht es nicht eigentlich eher Sinn? Sagen ja einige, dann gehen die Stahlwerke halt.
Also an der Stelle würde ich dann wiederum sagen, nicht ganze Branchen werden gehen, aber einige Produkte werden vielleicht gehen. Das ist ja eine Überlegung, die jetzt schon angestellt wird. Angenommen, das Gas fällt aus, noch stärker aus, als wir es momentan schon erleben. Auf welche Produkte könnten wir verzichten? Welche Produkte verbrauchen besonders viel Gas, ohne dafür jetzt viel Wertschöpfung zu generieren? Und für welche Produkte dieser Produkte gibt es auch Substitute auf dem Weltmarkt? Also kann man auch die auf dem Weltmarkt einkaufen. Und dann wird man aus solchen Produkten rausgehen, aber das sind halt nicht alle. Das heißt, man wird vielleicht bei Glas nicht mehr die Bierflaschen hier produzieren, aber vielleicht die medizinischen Behälter, die man für bestimmte Spezialanwendungen braucht. So ähnlich beim Stahl. Wir machen ja jetzt schon nicht mehr die Massenstahlware. Wir produzieren Spezialstahle. An der Stelle fragt man sich immer, wer könnte es denn sonst machen? Wer hat die Technologie? Die günstigeren Kosten ja, aber wer hat auch die passende Technologie? Das wird auch stark treiben, welche Güter wir in Zukunft noch herstellen.
Dann leite ich daraus mal einen Gedanken, eine Zwischenthese ab. Und zwar, die Chance für das deutsche Geschäftsmodell der Zukunft ist noch viel mehr als in der Vergangenheit Hightech, auch getrieben durch digitale Technologien. Das erfordert aber massive Investitionen. Und wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, dann sehen wir ja, dass gerade die F&E-Ausgaben in der deutschen Wirtschaft, bei großen Unternehmen in der Industrie in den vergangenen Jahren eher zurückgegangen sind, anders als in anderen großen europäischen Ländern. Wie passt denn das dann zusammen?
Naja, da muss man sich jetzt nochmal genau anschauen, welche Branchen das jetzt jeweils sind. Aber es ist ja nicht so, dass die Unternehmen in den letzten Jahren keine Gewinne gemacht hätten und sich das nicht leisten können. Also diese Möglichkeit, in F&E zu investieren, ist da und es ist wirklich extrem gut investiert, das Geld. Alles, was an F&E gemacht wird, hat eine enorme Rendite. Das gilt übrigens auch gesamtgesellschaftlich. Auch der Staat sollte noch mehr in Forschung und Entwicklung stecken und das unterstützen. Jeder Euro, der da investiert ist, da gibt es schöne Studien zu, bringt 10 Euro Rendite, also das ist etwas, was man nur anregen kann.
Ich würde gerne an der Stelle noch einmal einhaken, denn die Investitionen, die getätigt werden sollten, werden ja möglicherweise auch von den großen Konzernen getätigt, aber vielleicht nicht in Deutschland, weil Deutschland ja ein Land ist, in dem sehr hohe Steuern fällig werden, in der die Sozialabgaben sehr hoch sind. Und Sie wissen ja selbst viel besser, dass Kapital ja auch keine Grenzen kennt und eigentlich dann Investitionen eher dorthin fließen, wo die sogenannte Kapitalproduktivität viel höher ist, also wo man viel mehr Ertrag kriegt mit Investitionen. Läuft diesem Plan, Deutschland noch viel stärker zu einem Hightech-Land zu machen, nicht zuwider, dass wir so hohe Abgaben und Nebenkosten haben, dass die Kapitalproduktivität hier möglicherweise geringer ist als anderswo?
Die Steuern alleine sind es nicht, die ein Unternehmen anlockt oder abstößt von einem Standort, sondern das ganze Bündel. Also auch, wie finde ich die richtigen Fachkräfte, aber auch wie sicher ist das Land, wie attraktiv ist es, dort zu leben. Wie funktionieren die Verwaltungsprozesse? Und wir schimpfen zwar viel über unsere Verwaltungsprozesse, aber ich kann Ihnen Länder nennen, bei denen ist das noch schwieriger. Also gerade
man kann sich's kaum vorstellen.
Es soll es geben. Und gerade in der aktuellen Situation, wenn man sich überlegt, wie unsicher ist das Umfeld doch geworden, frage ich mich schon, welche Länder denn diese Unternehmen für so attraktiv halten würden. Man hat bisher ganz viel in China investiert. Würde man das jetzt noch tun wollen? Wird es die Regierung in Zukunft noch unterstützen mit Investitionsgarantien?
Klar, aber vielleicht die USA, man zahlt 9 geringere Unternehmenssteuern und 9-mal weniger für Energie?
Ja, aber auch da ein tief gespaltenes Land. Kriege ich da die Leute zusammen? Finde ich das wirklich attraktiv? Also ja, das mag sein, aber auch da gibt es einiges, was dagegen spricht. Und dann haben wir vielleicht nach Biden eine Regierung, die vielleicht wiederum gar nicht so dem Ganzen freundlich gegenüber eingestellt ist und dann wieder mit Zöllen droht. Das ist nicht so offensichtlich. Ich würde gerne die Unternehmen dazu hören, ob sie da konkrete Vorstellungen haben. Aber ich glaube, das ist vor 1, 2, 3 Jahren noch ganz anders gewesen, dass man sich da auch andere Länder hat vorstellen können.
Also Europa vielleicht doch als ein Hoffnungsort, wenn es dann mit dem Binnenmarkt endlich vorwärts geht, ist ja auch so ein Thema, was seit langer, langer Zeit liegt. Meine Hoffnung ist immer so, dass es jetzt möglicherweise in der aktuellen Situation vielleicht doch noch mal größer aufgemacht wird, das Thema. Das ist aber, glaube ich, auch noch mal eins für einen ganzen neuen Podcast. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich würde aber trotzdem gern noch mal über ein Thema sprechen, was Sie eigentlich bewegt. Sie sind ja, was Ihre Forschung angeht, in einem ganz anderen Thema mindestens genauso intensiv unterwegs, nämlich dem Thema Wettbewerb und Monopole. Was ist denn so die Studie von Ihnen aus der aktuellen Zeit, die jeder kennen sollte?
Ich will vielleicht 2 Themen nennen und das eine Thema, das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir aktuell hier auch in der Politik erleben. Morgen wird der Tankrabatt sein Ende finden und dann werden wir alle wieder auf die Benzinpreise schauen. Ich habe schon 2020, als die Mehrwertsteuersenkung kam, mir angeschaut mit einem Team von Co-Autoren, wie hat sich diese Mehrwertsteuersenkung auf Tankstellenpreise ausgewirkt? Wie viel ist da überhaupt weitergegeben worden? Das haben wir uns jetzt beim Tankstellenrabatt wieder angeschaut.
Und erzählen Sie mal kurz die Ergebnisse. Das interessiert natürlich jetzt alle von uns.
Wir haben bei dieser Mehrwertsteuersenkung eben festgestellt, dass der Rabatt, also die Senkung nicht vollständig weitergegeben worden ist, mit einer bestimmten Verzögerung weitergegeben worden ist und unterschiedlich stark weitergegeben worden ist, am stärksten bei Diesel und am wenigsten stark bei normalem Superbenzin. Und das sieht ganz ähnlich jetzt beim Tankstellenrabatt aus. Vielleicht das zweite Thema noch, und auch das ist jetzt ein aktuelles Thema, weil wir über Digitalisierung gesprochen haben, über die großen Big-Tech-Unternehmen, also Apple, Google, Amazon, Facebook und so weiter. Die bestimmen ja unser Leben sehr stark. Und wenn ich vorhin über Geschäftsmodelle gesprochen habe, dann ist eben genau das Problem, dass wir in diesem Bereich bisher keine vergleichbaren Geschäftsmodelle haben, keine vergleichbaren großen Plattformenunternehmen, die wir haben. Viele Größenordnungen entfernt von dem, was wir in Amerika sehen. Und die große Frage ist, haben wir da überhaupt noch eine Chance? Kann man da Wettbewerb erzeugen? Die Europäische Union versucht das gerade mit Regulierung. Digital Markets Act ist eine Regulierung, die sie eingeführt hat. Und eine Frage, die man sich stellen kann und die ich mir auch gestellt habe, ist, würde es nicht sogar helfen, die zu zerschlagen, also in Teile aufzuspalten?
Was heißt helfen? Also, dass dann sozusagen mehr Innovationen möglich sind oder dass die Preise sinken? Was sozusagen?
Genau, um Wettbewerb zu schaffen. Der Punkt ist immer, die kontrollieren eben bestimmte, wir nennen das Essential Facilities, also die kontrollieren quasi den Zugang, Google zum Beispiel, den Zugang zum, zum Kunden, der sucht bei der Google-Suche. Wenn ich als Unternehmen gefunden werden will, dann sollte ich tunlichst auf Google findbar sein, sonst findet mich der Kunde nicht. Daten sind ein solcher Punkt. Die Unternehmen, die Daten kontrollieren, die haben ein Asset, was andere Unternehmen so leicht nicht selber replizieren können. Und da würde man ihnen gerne die Chance geben, Zugang zu haben. Und das wäre zum Beispiel genau die Überlegung, sollte man sowas abspalten, anderen Zugang zu geben.
Ich habe mal vor einiger Zeit kommentiert, dass ich der Meinung bin, dass so monopolartige Unternehmen wie zum Beispiel Google auch Innovationen behindern. Ich habe das hergeleitet, begründet, da haben sich viele hochkarätige Leute bei Google fürchterlich darüber aufgeregt. Würden Sie das unterschreiben? Ist das so?
Das sehe ich eben genauso. Ich habe selbst auch von Google schon entsprechende Zuschriften und auch Anrufe bekommen. Ich will das am Beispiel erläutern. Also das wissenschaftliche Beispiel, mit dem ich mich beschäftigt habe oder aktuell gerade fertigstelle, ist AT&T oder im Gesamtsystem genannt Bell-System. Das war der große amerikanische Telekommunikationsmonopolist über zwei Drittel des letzten Jahrhunderts, immer Monopolist. Und dann 1984 ist das Unternehmen zerschlagen worden. Dann sind die lokalen Telefongesellschaften abgespalten worden. Ja, aber wir zeigen trotzdem, nach der Zerschlagung gab es noch viel mehr Innovationen. Und das liegt so ein bisschen daran, ein großes Unternehmen, das keine Konkurrenz hat, macht sich nur selbst Konkurrenz. Warum soll ich ein eigenes, neues Telefon erfinden, wenn das alte auch gut ist und die Leute das ohnehin kaufen? Dann brauche ich das eigentlich nicht. Deswegen, warum soll ich eine Farbe erfinden? Die Leute kaufen ja nur ein Telefon. Und dann brauchen sie ja auch nicht eine andere Farbe. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber tatsächlich haben die zum Beispiel den Anrufbeantworter erfunden und ihn dann nicht vermarktet, weil sie sich gedacht haben, das schadet nur unserem Telefonmodell. Die Leute telefonieren nicht gerne, wenn sie fürchten müssen, da kommt ein Anrufbeantworter an die Strippe. Sie haben auch die Mobiltelefone erfunden, aber sie haben sie nicht vermarktet, weil sie dachten, das macht nur ihrem bisherigen Telefon Konkurrenz. Also an der Stelle hat dieser Wettbewerb, der zustande kam, als man Bell AT&T zerschlagen hat, zu einem enormen Innovationsboom geführt. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das eine Strategie sein sollte, die die Wettbewerbsbehörden im Köcher haben, damit sie doch noch für mehr Innovation sorgen können.
Wir sind gespannt, inwiefern Sie da auch Gehör in Brüssel bekommen. Es sieht ja so ein bisschen danach aus. Mal schauen, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Ich würde gerne mit einer kurzen Frage schließen. Wir haben ja sehr viel über Krisen gesprochen, über Probleme und so weiter. Es war alles wahnsinnig negativ. Ich würde Sie trotzdem gerne noch mal fragen am Ende. Gibt es irgendwas, was Sie auch optimistisch stimmt für die nächsten Jahre? Irgendwas, wo Sie drauf schon, Mensch, aber das zeigt mir, wir haben doch echt noch große Chancen und so pessimistisch bin ich eigentlich gar nicht.
Also da hilft mir, glaube ich, genau mein Forschungsfokus, Innovation. Ich denke tatsächlich, Menschen sind sehr erfinderisch, gerade in einer Notsituation. Wir haben ja nicht umsonst das Sprichwort Not macht erfinderisch. Ich bin sicher, dass wir aus dieser Krise mit einem enormen Innovationsboom rauskommen werden, der uns helfen wird, das auch zu überwinden. Das wird eine Weile dauern und in der Zwischenzeit werden wir einige Einbußen in Kauf nehmen müssen. Aber auch da, denke ich, zeigen frühere Erfahrungen, das kann auch zusammenschweißen. Wenn man tatsächlich, es schafft allen das Gefühl zu vermitteln, wir sitzen in einem Boot. Es ist nicht so, einige bereichern sich auf Kosten der anderen, sondern wir sitzen alle in einem Boot. Wir halten jetzt zusammen, wir schauen, wie wir durch diesen Winter und den nächsten kommen, ohne dass jemand auf der Strecke bleibt. Und gleichzeitig, wie machen wir das Beste draus? Wie können wir unser Erfinderreichtum, alles, was wir so können, wie können wir das aufbieten und nutzen, um das Beste aus der Situation zu machen? Also Sie sehen, ich bin so ein bisschen durch meine Zeit in Köln geprägt. Er hätte noch immer Jod gejange, am Ende schaffen wir das schon.
Das war doch ein ganz tolles Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und wir haben ja ganz viele Anknüpfungspunkte schon für weitere Unterhaltung. Herzlichen Dank, alles Gute und auf bald.
Sehr gerne.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dräger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern das Handelsblatt in unserem Sommerspezialangebot. Damit lesen Sie jetzt alle aktuellen Artikel und die Recherchen im Archiv für 6 Wochen im Vorteilsabo. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Sommerspezial. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.